Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben uns versammelt, um Gottesdienst zu feiern und um das Wort Gottes zu hören. Und wir haben heute den Schwerpunkt, die Familie als Zeugnis für Gott in der Gesellschaft. Und zu diesem Thema wird es, mehr als nur eine Predigt geben, weil das ein sehr umfangreiches Thema ist, aber wir beginnen heute mit der Fortsetzung aus dem Titusbrief und wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 15 aus dem zweiten Kapitel des Titusbriefs. Dort schreibt Paulus an Titus: Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen anhalten, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Amen. Das ist Gottes Wort. Also in diesem Abschnitt verlassen wir nun diese Thematik mit den Irrlehrern, die wir die letzten zwei Male hatten. Und Paulus wendet sich nun in seinem Brief den positiven Dingen zu. Er möchte nun dem Titus in kurzen Worten darlegen, was er sagen soll, wie die Geschwister in der Gemeinde leben sollen. Wie die Geschwister in der Gemeinde leben sollen. Kennt jemand von euch dieses Buch mit dem Titel Wie sollen wir denn leben oder wie können wir denn leben? Wer kennt dieses Buch? Ja, da hoffe ich bald, dass sich mehr Hände erheben. Das ist ein Buch von Francis Schaeffer, ein Theologe, ein Gelehrter, ein Prophet in den 70er, 80er Jahren. Und er hat sich beschäftigt mit der Kulturgeschichte der Menschheit und hat das Buch übertitelt mit der Frage, wie sollen wir leben? Sehr interessante Frage, oder? Eine ganz einfache Frage, aber eine sehr, sehr interessante Frage. Und darum geht es in diesem Text. Wie sollen wir leben? Was soll Titus den jungen Gläubigen auf der Insel Kreta vorstellen, wie sie leben sollen? Ich möchte heute diesen Text, ein paar grundlegende Beobachtungen zu diesem Text uns vorstellen und uns Gedanken machen darüber und dann erst in den weiteren Predigten ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Gruppen eingehen. Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn wir einen Überblick bekommen, dass wir sehen, worum geht es da eigentlich? Was will denn der Paulus dem Titus eigentlich sagen? Wenn wir den Text, wie wir ihn gelesen haben, nochmal uns vergegenwärtigen, und ich habe jetzt ein paar Dinge hervorgehoben, dann sehen wir, worum es in diesem Text geht. Wir haben zuvor von diesen Irrlehrern gehört, dass sie ganze Häuser umkehren. Das bedeutet, dass ganze Familien durcheinander gebracht und zerrüttet wurden. Was Paulus sagt, so geht es nicht. Es gibt ein göttliches Aber. Du aber, das göttliche Aber, was unserem menschlichen Denken entgegengesetzt wird. Und nun sehen wir, dass er anspricht, wie die verschiedenen Menschen, die verschiedenen, ich sage jetzt in unseren Worten, Zielgruppen, wie sie leben sollen, alte Männer und Frauen. Wobei man hier sagen muss, damit sind nicht die 80 plus gemeint, sondern eher die 50 plus, weil wir in einer Zeit leben, wo die Menschen nicht so alt geworden sind. Also in dieser Definition würde ich bereits zu dieser Gruppe gehören. Alte Männer und Frauen, junge Frauen und Männer, das sind diejenigen, die in der Phase der Familiengründung sind, die voll im Saft sind, die arbeiten und die Gesellschaft erhalten sozusagen, gell? Dann ist die Rede von den Sklaven, darüber müssen wir uns dann noch extra unterhalten, weil das natürlich für uns völlig fremd ist. Wie kann man einfach über Sklaven reden und kein Wort darüber verlieren, dass das eigentlich etwas Schlechtes ist? Aber das machen wir dann an einem späteren Zeitpunkt. Und so sehen wir, dass also mehrere Generationen und Menschen angesprochen werden, und das Haus in früheren Zeiten war eigentlich ein riesiger Haushalt. Das heißt, es war nicht so wie heute, wo eine Familie, Vater, Mutter mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung wohnt, sondern das waren Häuser, wo mehrere Generationen unter einem Dach gelebt haben, wie wir es auch heute teilweise noch auf Bauernhöfen sehen, wo auch Knechte vielfach noch mitgelebt haben in den Familien. Und jetzt sagt Paulus dem Titus, schau, so sollt ihr leben. Das sollst du den Leuten beibringen. Und wie ich mir das so in der Vorbereitung durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, was denken sich da die Menschen der heutigen Zeit, wenn sie das hören? In speziellen die Frauen, die jungen Frauen. Was denken die sich, wenn sie so einen Text hören und wenn jetzt jemand da steht und sagt, so ihr jungen Frauen, so sollt ihr leben, Punkt. Dann sagt man, aber. Das ist doch ein bürgerliches und patriarchales Familienverständnis. Das geht doch nicht, das haben wir doch längst hinter uns gelassen. Das ist ja schädlich, diese Unterdrückung der Männer gegenüber der Frauen und so weiter. Also hier regt sich etwas, wo wir sagen müssen, ja, diesen Fragen müssen wir uns stellen. Wir können nicht einfach darüber hinweggehen. Es gibt aber noch ganz andere Fragen, die der Text aufwirft, die ich auch in die Runde werfen möchte. Nämlich generell, dass wir hier eine Liste von Geboten haben. Wir haben hier eine Liste von Geboten, wo gesagt wird, wie wir zu leben haben. Und auch hier kann es sein, dass sich so mancher Geist regt und sagt, ja, ich meine, als Christen sind wir frei. Wie kommt da ein Titus und wer auch immer dazu, mir zu sagen, wie ich leben soll? Ich bin frei in Christus. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe. Es schränkt mich ein. Gebote schränken mich ein. Oder man könnte vielleicht auch sagen, jetzt komme ich am Sonntag in die Gemeinde und will einen erbaulichen Gottesdienst erleben und jetzt steht da einer vorne und sagt mir, wie ich zu leben habe, was mir vielleicht gar nicht passt. Das ist ja gar nicht wirklich erbaulich. Aber noch etwas ist auffällig, was ich in die Runde werfen möchte. Der Paulus schreibt überhaupt nichts von sogenannten geistlichen Aktivitäten. Er sagt überhaupt nicht, er fordert uns gar nicht auf, dass wir in Bibelschulen gehen sollen, dass wir unsere Charismen suchen sollen, also die Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass wir in der Gemeinde mitarbeiten sollen, dass wir Gemeindeleitung anstreben können eventuell, dass wir Hauskreise machen, dass wir Missionare unterstützen und Evangelisationsveranstaltungen, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Frauenarbeit, predigen, lehren und. Nichts davon steht da. Ist das wirklich das christliche Leben, was er uns hier vorstellt? Das sind Fragen, mit denen wir uns in den nächsten Male Schritt für Schritt beschäftigen wollen. Ich möchte heute, wie gesagt, Schwerpunkte aus diesem Text herausgreifen, die uns helfen sollen, ich hoffe, es hilft uns, die uns helfen sollen, dass wir den Text besser verstehen können. Das war also der erste Schwerpunkt, dass wir sehen, es geht ganz klar um das Familienleben. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Schwerpunkt. Und zwar ist auffällig, dass in diesem Text diese Begriffe nüchtern und besonnen immer und immer wieder vorkommen. Und das gibt uns bereits etwas ganz Wichtiges vor. Es heißt, die alten Männer sollen nüchtern sein und die alten Frauen sollen nicht Sklavinnen von vielem Wein sein. Und wir hatten schon bei der Liste für die Ältesten gelesen, dass auch sie nicht dem Wein ergeben sein sollen. Also es scheint ein offensichtliches Problem gewesen zu sein, dass man in Kreta sehr gerne ins Glas geschaut hat und vielleicht auch tiefer als gut ist. Thema Berauschung. Und Berauschung und Rauschzustand, das gab es immer, in allen Kulturen gibt es das. Jede Kultur hat es noch geschafft, sich ein Rauschgetränk oder Drogen zu beschaffen und sich zu berauschen. Das ist heute nicht anders wie damals. Heute gibt es leider sehr potente Drogen, die uns in eine Scheinwelt transportieren, aber auch das Problem des Alkohols ist ja bei uns völlig offensichtlich. Was ist das Problem der Berauschung? Warum sollen wir nüchtern sein? Das Problem der Berauschung ist, dass du dich in eine Scheinwelt flüchtest. Du nimmst die Welt nicht mehr wahr, wie sie ist. Und das ist schlecht, sagt die Schrift. Du sollst nüchtern sein. Du sollst die Dinge anschauen, wie sie wirklich sind und dann entsprechend dein Leben danach ausrichten. Und diese Scheinwelt, die durch Drogen entsteht, die kann nun rosig sein, dass du da so eine euphorisierende Droge zu dir nimmst. Dann bist du enthusiastisch und alles ist toll und du reißt der Welt einen Baum aus. Aber es gibt auch Drogen, die dich melancholisch machen und wo du alles nur noch schwarz siehst und vielleicht deine Depressionen sogar unterstützt. Also das ist das eine Problem, ist die Scheinwelt. Das zweite Problem der Berauschung ist die Hemmungslosigkeit. Jemand, der in einem Rauschzustand ist, neigt dazu, enthemmt zu sein. Zum Beispiel, wie er redet. Plötzlich hörst du Dinge aus seinem Mund oder aus ihrem Mund, die du vorher noch nie gehört hast. Also man sagt ihm, in vino veritas est, also im Wein liegt die Wahrheit. Also das ist aber ein römisches Sprichwort, hoffentlich nicht unter uns. Aber das ist der Hintergrund. Enthemmt gerade raus, aber es kommt auch in anderen Bereichen zur Enthemmung, auch im sexuellen Bereich. Das ist bekannt und Drogen sind auch vielfach bei rituellen Handlungen spielen eine wichtige Rolle. Und da sagt Paulus, nein. Wenn auch in Kreta die Leute saufen oder da zum Saufen neigen, dann ermahne du die Gläubigen, dass sie den Wein nicht im Übermaß genießen. Also es geht hier nicht um Antialkoholismus, weil Das war in der damaligen Kultur eigentlich normal, und auch durch die Menschheitsgeschichte hindurch ist das jetzt kein Riesenthema, dass man Alkohol genießt, sondern es geht darum, dass man nicht in Übermaßen Alkohol genießt. Nüchtern sein, das ist das Erste. Jetzt kommt das Zweite, besonnen zu sein. Ich gebe zu, Geschwister, ich habe mehrere Stunden, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sicher 1 bis 2 Stunden, damit zugebracht, herauszufinden, was mit diesem Wort Besonnenheit eigentlich gedacht ist. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, kämen wir, glaube ich, auf viele verschiedene Antworten, aber wir würden dann uns wahrscheinlich schon irgendwo finden in einem Kern. Und wenn wir sagen, ich besinne mich oder ich sinne über etwas, dann kann ich damit sagen, ich denke über etwas nach, ich überlege mir etwas. Das ist die eine Bedeutung des sich Besinnens und besonnen sein. Und die zweite Bedeutung ist, dass wenn sich jemand auf etwas besinnt, dann könnte man auch sagen, er kommt zur Vernunft. Also das haben wir bei unseren Teenagern öfters erlebt, wo wir dann gesagt haben, boah, Gott sei Dank haben sie sich jetzt wieder besonnen. Sie sind wieder zur Vernunft gekommen sozusagen. Und das ist die zweite Bedeutung des Wortes Besonnenheit. Und spannend oder interessant ist, der griechische Begriff setzt sich aus 2 Worten zusammen und bedeutet wörtlich übersetzt, einen unversehrten Verstand zu haben. Einen unversehrten Verstand zu haben. Es gibt nämlich auch einen versehrten Verstand, wie wir in der letzten Predigt gehört haben, nämlich das Denken der Ungläubigen ist befleckt. Der Verstand, die Vernunft des Menschen ist nicht etwas Absolutes, sondern wird geprägt von dem, womit wir unseren Verstand füllen. Und das Ziel für uns Gläubige ist, dass wir einen unversehrten Verstand haben und vernünftig sind. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber ich glaube, das ist auch so ein Reizwort. Vernünftig wollen wir vernünftig sein. Aber schauen wir uns einmal an, alle Gruppen sollen besonnen sein. Die alten Männer sollen besonnen sein, die alten Frauen sollen die jungen Frauen anhalten. Und hier steckt das Wort besonnen, also zur Besonnenheit anhalten drinnen. Das kommt im Deutschen nicht zum Ausdruck, aber es steckt da drinnen. Und die alten Frauen oder die jungen Frauen sollen auch besonnen sein. Die jungen Männer sollen besonnen sein, und dann, ab Vers 12, wir alle sollen besonnen sein. Also es ist eindeutig, und auch bei den Ältesten in der Liste, für die Ältesten heißt es auch, sie sollen besonnen sein. Also es ist von der Schrift her eine grundlegende und höchst erstrebenswerte Eigenschaft, dass unser Denken unversehrt ist, dass unser Denken rein, sauber ist und dass wir ein Leben führen, das aus einem vernünftigen Denken entsteht. Ich habe schon angedeutet, dass das vielfach heutzutage keine so großen, so erstrebenswerten Eigenschaften sind. Die Vernunft, die Logik, das Nachdenken hat in unserer Kultur, und ich spreche jetzt wirklich ganz allgemein über unsere Welt, hat keinen sehr hohen Stellenwert. Man spricht heute, und ich sage das jetzt ganz bewusst, von der sogenannten postmodernen Welt, in der wir leben. Die postmoderne Welt oder Denkweise sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat für sich seine Wahrheit. Ich habe diese Wahrheit, du hast diese Wahrheit, du hältst das für gut, du hältst das für richtig und es ist gut. Mach, wie du das für gut findest und ich mache es, wie ich es für gut finde. Aber es gibt keine absolute Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff ist ein Reizwort. Und Geschwister, Mir ist das sehr wichtig, dass wir das verstehen, wie unsere Kultur denkt und wo sie herkommt. Dieses sogenannte postmoderne Denken hat eine Entwicklung. Die Entwicklung kommt daher, dass es eine Zeit gab in der Menschheitsgeschichte, wo man darauf gehofft hat, dass der Mensch alle seine Probleme mit der Vernunft lösen kann. Aufklärung nennt man diese Epoche. In der Aufklärung hat der Mensch sich besonnen auf seine Vernunft und hat gesagt, wir brauchen keine externen, auch keine biblischen Ordnungen, sondern der Mensch ist durch seine Vernunft fähig, die Probleme der Menschheit zu lösen. Und dieses Denken der Aufklärung hat zu einer enormen Entwicklung unserer heutigen Welt geführt. Also denken wir zum Beispiel an den Siegeszug der Wissenschaft. Der Mensch ist auf den Mond geflogen, wie wir jetzt die letzten Wochen gesehen und gehört haben. Die Medizin hat durch die Wissenschaft unglaubliche Erfolge erzielt. Und das könnte man endlos fortsetzen, die Technik und. Das kommt alles aus dieser Geistesüberlegung heraus. Der Mensch soll sich auf seine Vernunft besinnen und so kann er seine Probleme lösen. Und was war? Die Enttäuschung war groß, als wir wahrgenommen haben, nein, es funktioniert nicht. Wir haben weiterhin Kriege, wir haben weiterhin Leid, Armut. Inzwischen sehen wir neue Probleme, die auf uns zukommen, die es früher gar nicht gegeben hat. Der Mensch, ich sage es jetzt so allgemein, nimmt zunehmend wahr, nein, die Vernunft rettet uns nicht. Und nun kommt der Mensch zum postmodernen Denken. Nicht die Vernunft steht im Mittelpunkt, sondern was sagt man heute? Vertrau auf dein Bauchgefühl. Denk nicht viel nach. Du tue so, wie du es dir denkst, wie du aus dem Bauch heraus entscheiden würden, wie du deine Instinkte sein würden. So musst du leben. Dann machst du es gut. Lebe deinen Traum, träume. Nüchternheit, träume und lebe deine Träume. Oder für mich in der Medizin ist es also unglaublich zu sehen, wie die Alternativmedizin boomt, ist derselbe Trend. Die Ärzte haben jahrzehntelang gesagt, wir haben alles im Griff und wir merken, sie haben es nicht im Griff. Und jetzt beginnt man wieder, sich mit obskuren Heilmethoden zu beschäftigen, die teilweise eher Zauberei ähneln als einer vernünftigen Heilmethode. Also das ist die Wahrnehmung in der Welt. Und Geschwister, es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Weil jetzt kommen wir daher und sagen, ja, aber es ist wichtig, dass wir vernünftig sind. Die Leute lachen uns aus. Und so ist es, dass auch in der Gemeinde, in der Kirche, das Thema der Vernunft ein Reizwort geworden ist. Mir hat man immer wieder vorgeworfen, du mit deiner Vernunft. Du willst alles mit der Vernunft lösen. Du willst alles mit der Vernunft, mit deinem Denken erkennen und dann Weisung bekommen und dann so leben. Auch in der Gemeinde ist es nicht mehr sehr populär, die Vernunft hochzuhalten. Nur haben wir eine andere Argumentation, weil wir sagen heute, dass Gott uns direkt führen kann. Wenn ich ein Problem habe, dann frage ich Gott und er führt mich, wie ich leben soll. Und in einem Vortrag hat jemand in den 80er Jahren bereits Folgendes gesagt. Geistlich sein, das wollen wir ja geistlich sein, heißt vielmehr das Menschsein wieder zurückzuerhalten, zu heilen. Also das heißt, was er ausdrücken möchte, ist das, dass das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums eigentlich die Botschaft ist, wie wir Menschen wieder dorthin gelangen können, wo Gott uns ursprünglich haben wollte. Und das ist geistlich. Geistlich sein heißt vielmehr, das Menschsein wieder zurückzuhalten, zu heilen. Jesus war der zweite Adam, er war die Wiederherstellung des ersten Adam. Und nun möchte er das am Beispiel der geistlichen Führung darlegen, was das bedeutet. Er sagt, es ist nicht geistlicher, eine Stimme aus dem Himmel zu hören, als seinen Verstand und seine Denkkraft zu gebrauchen, um die Heilige Schrift zu verstehen, wenn es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Es ist nicht so, dass das Denken an sich ungeistlich wäre. Das hat mich dann beruhigt, Geschwister. Hat mich beruhigt und ermutigt, dass ich doch über die Dinge nachdenken soll, die ich tue. Aber kommt uns das irgendwie bekannt vor? Dass auch in der Gemeinde das Thema des Denkens, des Verstandes, des Vernünftigseins nicht so groß angeschrieben ist und vielfach in einer Antithese zum Glauben ist. Denk nicht zu viel, sondern glaub nur. Aber Glaube ist kein Gegensatz zu Denken. Das möchte ich hier klipp und klar sagen. Jesus sagt uns im größten Gebot, dass wir ihn lieben sollen mit unserer ganzen Kraft, unserer ganzen Seele und dem Verstand, dem ganzen Verstand. Wir lieben Gott mit unserem Verstand. Tun wir das? Liebt ihr Gott mit eurem Verstand? Lieben wir Gott mit unserem Verstand? Und ich glaube, das ist das auch, was der Paulus dem Titus sagen möchte: Die Leute sollen ein vernünftiges Leben führen, was dem Wesen des Lebens und natürlich dann letztlich dem Wesen Gottes entspricht. In der letzten Predigt habe ich darauf hingewiesen, dass Vernunft und Denken etwas Menschliches ist. Ein Tier handelt instinktiv. Ein Tier kann man nicht behaupten, dass ein Tier denkt, in dem Sinn, dass es sich das überlegt, was es tut, sondern es handelt instinktiv. Es ist lernen, es ist lehrfähig. Man kann ein Tier erziehen zu etwas, aber nicht so, dass ein Tier über sich selbst hinaus denken könnte. Und dieser Punkt ist mir diese Woche wieder ganz neu klar geworden. Und ich möchte das an einem Beispiel darlegen, das ich diese Woche gehört habe. Und zwar, es gibt da im Fernsehen eine Filmdoku zur sexuellen Revolution. Die sexuelle Revolution, das war diese Phase, die immer noch voll im Gange ist von der Nachkriegszeit, die dann in den 68ern zu ihren Höhepunkt gehabt hat, in der man sozusagen die christliche Moral über Bord geworfen hat und so versucht hat, so zu leben, wie es uns Menschen von der Natur her entspricht. Die Antibabypille, die auch in diesen 60er Jahren dann entstanden ist, hat natürlich dieser ganzen Bewegung auch einen enormen Push gegeben. Und in dieser Doku, da sagen die Leute, dass es in der sexuellen Revolution darum ging, die christliche Moral zu überschreiben. Es ging um eine Entledigung von nicht natürlichen Moralvorstellungen. Also die christlichen Moralvorstellungen wurden als nicht natürliche Moralvorstellungen wahrgenommen, die man überwinden musste. Und dann sagt dieser Forscher, statt Menschen ein bestimmtes Sexualverhalten aufzuzwingen, sollen sie die natürlichen Bedürfnisse ausleben. Nicht das Verhalten gehört in Frage gestellt, sondern die Moral. Ein weiterer Experte hat Folgendes gesagt, die wissenschaftliche Diskussion, hat er gesagt, verließ die Ebene der christlichen Moral hin zu einem Plädoyer für die Natürlichkeit sexueller Lust, für eine biologische, fast animalische Natürlichkeit sexuellen Vergnügens. Jetzt sind wir dort, wo wir letzte Predigt waren. Man wird aufgefordert, nicht mehr menschlich zu leben, sondern tierisch. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was Paulus hier sagt. Denk nach, Sei vernünftig. Was entspricht dem Wesen des Menschen? Und so sollst du leben. So sollen wir leben. Ein Kommentator, ein christlicher Kommentator, hat dann dazu gesagt, es ging in dieser sexuellen Revolution darum, mit dem Sexuellen wieder zurück ins Heidentum zu gehen. Und genau so ist es, genau das ist es, was Paulus sagen will. Lebt nicht wie die Heiden, sondern lebt so, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie Gott es geoffenbart hat. Wir haben ja auch gelesen von den Kretern, dass sie wilde Tiere sind, animalisch leben. Und es ist tatsächlich so, dass die christliche Moral, die christliche Familienmoral, die christliche Ethik hat einen enormen Unterschied gemacht für die ganze Weltheitsgeschichte. Das war eines der prägenden Elemente, warum das Christentum über die Jahrhunderte einen gewaltigen Siegeszug gegenüber einer Kultur wie die römische Kultur angetreten hatte. Weil sie etwas brachte, was in der römischen Welt nicht bekannt war. Und das ist biblische Ethik, biblische Moralvorstellungen, biblische Vorstellungen, dass ein Mensch höhere Werte hat als die reine Lustbefriedigung und als das hemmungslose Ausleben seiner Triebe. Und das hat eine Auswirkung auf die Familie und das hat eine Auswirkung auf die ganze Gesellschaft. Und man kann sagen, die Frage, wie sollen wir leben, ist die Frage nach der Moral und nach der Ethik. Und das sind ganz, ganz wichtige Fragen für uns Menschen. Gott hat uns in einer ganz bestimmten Art und Weise geschaffen, als vernunftbegabte Wesen, die darüber nachdenken können, was gut und richtig ist, und darüber und so sollen wir leben. Darauf sollen wir uns besinnen und so sollen wir besonnen leben. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie, wo ein weiterer Schwerpunkt zum Ausdruck kommt, der mit dem jetzigen in unmittelbaren Zusammenhang steht. Und das ist die gesunde Lehre. Paulus hat schon ermahnt, dass Titus sie streng zurechtweisen soll, damit sie gesund seien im Glauben. Jetzt betont er, Vers 1, dass er die gesunde Lehre darstellen soll. Die alten Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein. Sie sollen die jungen Frauen anhalten, ihnen zeigen, wie sie leben sollen. In Vers 6 lesen wir davon, dass Titus sich selber zum Vorbild guter Werke machen soll und er soll in der Lehre gesunde, unanfechtbare Rede haben. Gesund, heilsam, wie es für die Menschen gut ist. Und auch die Sklaven sollen gute Treue erweisen und so, dass sie die Lehre unseres Heiland Gottes in allem zieren. Und wenn wir die Frage nach Moral und Ethik stellen, dann ist natürlich die Frage, was ist die Grundlage unserer Moral? Die Moralvorstellungen heute sind anders als vor 50 Jahren. Das kannst du in allen Bereichen des Lebens erkennen. Es hat sich verändert. Warum hat es sich verändert? Weil es in der Welt keine absolute Wahrheit gibt. Deswegen verändern sich auch die Werte, auf denen die Moral aufgebaut ist. Und demgegenüber sagt Paulus, die Wertevorstellung, die Basis für unsere Wertevorstellung ist die gesunde Lehre. Das, was Gott für uns vorgesehen hat, und Geschwister, uns muss bewusst sein, das ist eine Offenbarung, das tragen wir nicht in uns drinnen, dass man sagen könnte, ja, du musst nur noch den gesunden Menschenverstand gehen, dann kommst du schon gut durchs Leben, das reicht nicht. Wir brauchen eine Offenbarung, dass Gott sich uns offenbart und uns sagt, was gut und schlecht ist. Und darauf sollen wir uns dann besinnen und so sollen wir leben. Die Frage, die ich einleitend gestellt habe, nämlich, ob diese Ordnungen, wie wir sie hier lesen, dem modernen Familien- und Frauenbild entspricht oder nicht, die werden wir noch erörtern, nicht heute. Aber die Frage, auf welchem Wertegerüst wir das aufbauen, die möchte ich heute klar und deutlich beantworten. Wir wollen sie auf der Offenbarung Gottes beantworten. Gott weiß, was wir Menschen brauchen. Und es ist gut für uns, auch wenn wir uns vielleicht da und dort nicht so geschmeichelt fühlen, wenn das Wort Gottes zu uns spricht oder wenn das Wort uns Dinge sagt, was wir tun sollen, wo wir sagen, ich will ja das gar nicht. Dann sagt die Schrift, denk drüber nach, sei vernünftig, besinne dich und tue das, was Gott vorhat mit deinem Leben. Und zuletzt wollen wir uns noch ganz kurz anschauen, was ist denn der Zweck dieser ganzen Ordnungen? Jetzt habe ich denselben Text wieder mit anderen Dingen, also andere Dinge hervorgehoben. Und da sehen wir, dass der Text uns mehrmals Hinweise gibt, wozu das alles gut ist. Weil das ist immer sehr, sehr wichtig, Geschwister, dass wir uns fragen, wozu ist etwas gut? Nicht einfach nur tun, weil man es immer so getan hat oder weil man das halt in der Gemeinde so tut. Wir sollten darüber nachdenken, warum wir etwas tun und anhand der Schrift prüfen und dann mit guter Überzeugung tun, wenn es dem Wort Gottes entspricht. Und wir sehen, dass es einen Grund gibt, einen Zweck gibt, ein Ziel gibt. Zum Beispiel ist ein Zweck, besteht darin, dass man die Lehre hat, damit man andere anhalten kann, in dieser Lehre voranzugehen. Aber es gibt noch einen höheren Grund. Wir sollen so leben, wie Gott es uns sagt, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und das ist ja wirklich das Schändlichste, was es gibt, wenn die Ungläubigen zu uns sagen, ja, ihr Christen, ihr Heuchler, ihr sagt, wie man leben soll, und in Wirklichkeit tut es selber ganz anders. Dann wird das Wort Gottes verlästert. Oder wir sollen so reden, damit der von der Gegenpartei beschämt wird. Geschwister, und wir sehen, da ist eine Diskussion da. Die Christen auf Kreta, die sind nicht gemütlich in einem Wohnzimmer gesessen und haben ihren Gottesdienst abgehalten, sondern die Leute haben gefragt, hey, was macht sie da? Und warum macht sie das so? Und das ist ja gar nicht gut, ihr sollt ja den Kaiser verehren. Das heißt, da war eine Diskussion. Und diese Diskussion soll aber dadurch, wie wir leben, zu einem Stillstand kommen, dass die Leute sagen, ja, die machen ja nichts Schlechtes, die machen ja was Gutes. Und die Sklaven sollen so leben, damit sie die Lehre Gottes zieren. Also wir können die biblische Lehre schmücken mit unserem Leben, mit den guten Werken unseres Lebens. Und an der Stelle noch möchte ich nur ganz kurz die Begriffe Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit ansprechen, denn Paulus sagt auch, dass Christus gekommen ist, die Gnade Gottes ist erschienen, Christus ist gekommen, damit wir die Gottlosigkeit hinter uns lassen und damit wir die Gesetzlosigkeit hinter uns lassen. Also wir sollen nicht gesetzlos und gottlos leben, sondern wir sollen, jetzt wäre das Gegenteil von gesetzlos, gesetzlich, oder? Das ist aber falsch. Gesetzlich ist nicht das Gegenteil von gesetzlos. Gesetzlich ist die Vorstellung, dass wir durch das Einhalten von Geboten uns Gottes Gunst verdienen können, haben wir letztes Mal gesagt. Das ist Religion. Ich tue etwas und hoffe, mir Gottes Gunst zu verdienen. Das ist Gesetzlichkeit. Und jetzt herrscht unter uns Christen oft eben die Meinung, das dürfen wir auf gar keinen Fall tun. Wir haben mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Gottes Gesetz, Gottes Gebote sind ja ein schönes Beiwerk für unser Christenleben, aber nicht wirklich wichtig. Und da muss ich widersprechen. Christus ist gekommen, dass wir die Gesetzlosigkeit hinter uns lassen, aber nicht das Gesetz Gottes, die Ordnungen Gottes. Vielleicht ist es besser, wenn ich von Ordnungen Gottes spreche, denn das Gesetz Gottes ist die Ordnung Gottes, wie er sich das Leben vorgestellt hat. Wir sind als Christen gewaschen, haben wir gelesen letztes Mal, gewaschen durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und dadurch werden wir in die Lage versetzt, dass wir die Gebote Gottes umsetzen können. Das ist der Unterschied. Als Christen können wir die Gebote Gottes umsetzen. Das heißt, wenn jetzt ein Gebot Gottes an mich kommt beim Lesen der Schrift und mein natürlicher Impuls sagt, ah, das will ich eigentlich gar nicht. Und das ist normal. Dann möchte ich mich besinnen und sagen, es kommt aber von Gott. Und Gott weiß besser als ich, was gut und richtig ist für mich. Und deswegen will ich es tun. Und im Tun, Geschwister, das ist das Geheimnis, im Tun erkenne ich oft erst den Nutzen und den Wert davon. Und das ist ein Geheimnis der Nachfolge, dass Gott einen großen Segen auf die Treue der Nachfolge legt, wenn wir Gott treu nachfolgen, wenn wir das tun, was er sagt, wenn wir so leben, wie er es will, dann, Geschwister, ist das gut für uns. Dann erleben wir den Segen. Also wir verdienen uns nicht Gottes Gunst, sondern wir erleben den Segen eines Lebens mit Gott. Ich komme zum Schluss und es ist fast, drängt sich fast auf, was zum Schluss kommt, nämlich die Frage an uns, warum leben wir so, wie wir leben? Das ist eine ganz eine einfache Frage. Warum leben wir so, wie wir leben? Was ist der Grund dafür? Was ist die vernünftige Basis? Denn die Schrift sagt, du sollst besonnen leben. Ja, aber worauf soll ich mich besinnen? Was ist die Basis für mein Leben? Warum leben wir so, wie wir leben? Warum tun wir das, was wir tun? Und das höchste Ziel für uns ist es, so zu leben, damit wir Gott verehren. Das ist das höchste Ziel, was es gibt. Wir verehren Gott, wir beten Gott an, wir wollen Gott dienen und darum leben wir so, wie er sagt. Wir wünschen uns, dass Gott durch unser Leben verehrt wird. Dass nicht jemand sagen muss, so wie der lebt, was ist denn das für ein Gott? Sondern dass die Leute sagen, das ist aber interessant, wie der lebt. Warum lebt er so? Und das kann uns dann die Basis geben, um mit unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen zu reden über diesen Gott, der diese Ordnungen geschaffen hat. Ich möchte schließen mit einem Wort, das Mose dem Volk Gottes im 5. Buch Mose vorgestellt hat, nachdem sie oder kurz bevor sie ins gelobte Land gezogen sind. Da stellt er auch eine Frage und da sagt er, wo gibt es ein großes Volk, ein Eigentumsvolk, wie wir hier gelesen haben, wo gibt es ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses Gesetz, die Tora, die Weisung Gottes? Das war die Frage, wo gibt es ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hat? Rom ist untergegangen in seiner ganzen Pracht. Diese Welt wird untergehen in ihrer ganzen Pracht. Aber wo gibt es ein großes Volk, das so gerechte und gute Ordnungen hat, wie die Gott uns in seinem Wort gibt? Und darum ist es sehr wichtig, und das war mir ein großes Anliegen heute, dass wenn wir jetzt dann die weiteren Predigten hören darüber, wie wir leben sollen, dass wir sagen, ja, Das hat einen tiefen Grund. Und wir wollen so leben, wie Gott es will. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr, dein Wort ist gewaltig. Und deine Ordnungen können wir nicht mal ausloten, sie sind höher. Und bewahre du uns bitte davor, dass wir glauben, mit unserer Vernunft gescheiter zu sein als du, der du uns deine Ordnungen gegeben hast. Danke, dass du uns das Denken geschenkt hast. Danke, dass wir darüber nachdenken können, dass wir auch die Weisheit erkennen können. Und gib uns Freimütigkeit, Freudigkeit, das zu tun, was du willst. Bewahre uns davor, dass wir denken, es wäre nicht gut, dass wir unserem natürlichen Impuls nachgeben. Herr, du schenkst uns die Kraft durch deinen Heiligen Geist, das gibt uns Hoffnung. Und so hoffen wir auf dich und beten dich an. Amen.